herzlich willkommen bei HealthCV Podcast. Lust auf Lesen? Gespannt auf Gesund lesen? Axel Link hat Dr. Timo Spanholz zu Gast. Er ist plastischer Chirurg und Buchautor. Bei ihm in der Praxis geht es täglich um Entscheidungen, die nicht nur das Aussehen, sondern unter Umständen auch das ganze Leben beeinflussen können, nämlich Schönheitsoperationen. In seinem Buch Schönheitsoperationen – Den besten Arzt finden, die Behandlung richtig planen, will er Menschen eine Hilfestellung geben. Wie, das erfahren Sie jetzt.
Ich bin jetzt fast 60 Jahre alt. Seit 30 Jahren kämpfe ich mit, sagen wir mal, locker 5 Kilo Übergewicht. Ich weiß sehr wohl, wie man das vermeiden könnte, allein offenbar schaffe ich es ja nicht. Empfehlen Sie mir jetzt, wenn ich dann doch rank und schlank sein möchte, Speck abzusaugen zum Beispiel?
Meine erste Empfehlung? Nein, sicher nicht. Also es ist schon natürlich so, dass wir ja in der westlichen Welt beinahe alle irgendwie dieses Problem haben. Nicht? Also vielleicht nicht mit 20.
Ja, Sie nicht.
Ja, aber ich stelle mich auch jeden Morgen auf die Waage und gucke und tue und mache, weil ich das natürlich auch vermeiden möchte, dass das ansetzt. Weil das Problem ist, Sie werden es ja wirklich schwierig wieder los. Und das ist ein Lifestyle-Problem auf der einen Seite. Wir haben in der Welt natürlich eine totale fitnessgetriebene Ecke und wir haben natürlich auch eine Ecke, die eben gut lebt, zu gut lebt, Fülle lebt, westliche Welt, klar. Und wir haben auch natürlich viele Menschen auf der Welt, die sehr ungesund leben und dadurch eben eine Fettleibigkeit bekommen. Also es gibt ganz viele Gründe dafür. Der erste Weg wäre natürlich immer über die Lebensumstände nachzudenken, in denen Sie, andere Menschen, da leben.
Ja.
Und man muss auch sagen, die Fettabsaugung beispielsweise, also ich sage immer zu den Patienten, die Fettabsaugung ist keine Diät. Also das nicht verwechseln. Warum? Weil wir ja die Polster, die sie wirklich auch mit einer Diät nicht loswerden, die gibt's ja auch. Also Beispiel Frau an der Hüfte oder so, die sagt, Mensch, ich habe eine gute Figur, ich habe Brust ist gut, Gesicht ist gut, aber das bleibt stehen, immer. Und wenn ich ganz doll abnehme, am Ende vielleicht nimmt das auch ab, aber nimmt als erstes auch wieder zu. Das sind die Dinge, die wir gut absaugen können. Der Rest ist auch wirklich viel Lifestyle und Lebenswandel, nicht, den man da anpassen kann.
Aber wie ist es denn jetzt, wenn ich zu Ihnen käme? Würden Sie mir erst mal sagen, lieber Herr Link, jetzt machen Sie seit 30 Jahren Schwamm drüber, ist doch alles gut. Das können Sie sich sparen. Oder würden Sie dann fragen, belastet Sie das denn? Ist das schwierig für Sie im richtigen Leben? Und dann gibt es ja auch Patienten, die sich da was zusammenlügen. Gucken Sie sozusagen Ihren Patienten genauer an und machen so eine Folgeabschätzung und sagen, der Link, das ist ein Quatschkopf, der braucht das überhaupt gar nicht.
Damit haben Sie quasi den Kern unserer Bewertung direkt angeschossen. Das ist halt unser Hauptthema. Weil im Kopf laufen immer drei Stufen ab bei mir, wenn ich mit jemandem rede in so einem Gespräch. Das erste ist, verstehe ich überhaupt, was die Person sagt? Also zum Beispiel, ich habe ein Riesenproblem mit meinem hängenden Bauch. So. Und dann sage ich, jetzt schauen wir es uns mal an. Und das erste Frage ist, wenn jetzt die Kleidung fällt, sehe ich das überhaupt? Oder ist das wirklich eine Einbildung? Okay. Das gibt es ja auch. So, und wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich sehe, der Herr Link hat ja ein paar Fettpölzerchen, die ich auch erkenne, ist meine zweite Frage immer, habe ich ein Tool, womit ich dem helfen kann, dem Mann? Ja? Also gibt es dort eine Technik, die ich anwenden kann, die eben dazu führt, dass er das los wird? Und jetzt kommt die dritte Frage. Und die dritte Frage ist die, worauf Sie abzielen. Und das ist die entscheidende Frage. Glaube ich, dass ich einen Patienten mit dem, was ich da tun kann, glücklich mache? Und die ist extrem komplex, weil die ist nicht körperlich, die ist nicht technisch begründet, die ist psychologisch begründet. Da wird es schwierig.
Würden Sie mich auch darauf aufmerksam machen, wenn ich meinen Lebenswandel nicht ändere, dann werde ich ja vielleicht kurzfristig das Problem los, aber mittelfristig habe ich es ja wieder. Also ist eigentlich nichts gewonnen. Und ein körperlicher Eingriff, sagen wir mal, ist ja nie so richtig gut und nicht zu 100% risikolos.
Ganz und gar nicht. Also ich kann die Prozentzahl sagen, das ist 1 zu 5.000. Also das ist bei der Liposuktion, also eine von 5.000 Patientinnen hat ein Problem danach mit einer Komplikation. Das ist absolut relevant. Man würde, wenn Sie zu den Leuten gehören, die sagen, ich mache wirklich dreimal die Woche Sport, ich habe ja sonst keine Probleme, ich habe nur unterhalb vom Bauchnabel so ein kleines Fettpolster, dann würde ich wahrscheinlich sagen, vielleicht sollte man es wirklich so angehen, weil Sie werden es ja auf Dauer nicht loswerden. Sie probieren es, da ist eine Motivation. Wenn Sie sich hinsetzen und sagen, ich bin erst meine Schweinshaxe und trinke jeden Abend meinen 2 Liter Bier und das möchte ich auch so weitermachen, aber ich habe hier total viel Fett, saug's mal ab. Also das wird nicht funktionieren. Jetzt ist natürlich mein Job nicht Ernährungsberatung, mein Job ist nicht Ernährungsmedizin. Die Schnittstelle zwischen jemandem, der das tut und das, was wir tun, die ist nicht besonders ausgeprägt. Das heißt also, wir müssen uns da ein bisschen was aneignen und müssen offen sein dafür, dies zu empfehlen, wünschen uns natürlich auch manchmal von Ernährungsmedizinern oder so, dass die sich vielleicht auch aneignen, was können wir, wo können wir helfen. Ja? Also da müsste eigentlich mehr Kontakt her in der Medizin. Also,
dann sind Sie ja eigentlich sozusagen ein Hybrid aus Handwerker und Psychologe.
Also Handwerk ist es definitiv, ne? Chirurg, die Hand. Also das ist definitiv so. Sie wissen, dass die Ärzte, die Chirurgie gemacht haben, lange aus dem Barbier, aus der Barbier-Ecke kommen. Wir halten die Schere ja heute noch wie Friseure mit dem Ringfinger und dem Daumen. Also ist tatsächlich so. Handwerk ist es absolut, das liebe ich übrigens auch. Und zwar ist es nicht nur Handwerk, wie der, sag mal, Allgemeinchirurg auch ist oder so, sondern es ist sichtbares Handwerk. Es ist wie ein Maler oder ein Bildhauer. Sie können das machen, dann gucken Sie das danach an, was Sie gemacht haben. Also Sie kommen in den OP, finden eine Situation vor, gehen am Ende raus und finden eine andere Situation vor. Und zwar sichtbar für alle. Leider auch bewertbar für alle, also hoffentlich und leider. Da liegt auch eine Sprengkraft drin, aber ja. Und der psychologische Teil, das ist der, der mir in den Jahren jetzt, also ich führe ja diese Klinik schon jetzt einige Jahre und natürlich wird mir mehr und mehr bewusst. Mhm. Zwei Gründe, mir wird mein Fach viel deutlicher, wie ich das zu betreiben habe. Es hat sich aber auch viel geändert bei den Patienten, was diese Dinge angeht. Also die Einstellung, der Einfluss sozialer Medien und so weiter, so dass wir dieser psychologischen Komponente unheimlich viel Bedeutung zumessen müssen.
Wie ist denn das Verhältnis? Also 150 lassen es machen. Und wie viele denken darüber nach? Wahrscheinlich doch sehr viele. Und wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen?
Also ein Drittel im Schnitt lässt sich operieren. Bei uns ist jeder Zweite. Das heißt, wir beraten doppelt so viel, wie wir operieren. Wir machen bei uns in der Klinik 500 Operationen im Jahr. Können Sie sich überlegen, wir machen 1000 Beratungen locker. Da kommen ja noch die ganzen minimalinvasiven Dinge zu, Botox, Filler und so weiter. Die sind ja gar nicht in diesen Zahlen drin. Das heißt, es ist eine Menge Rederei, eine Menge Gequatsche auch. Das ist auch wichtig, weil der Patient kommt ja dahin. Und jetzt beantworte ich Ihre zweite Frage. Der Patient spielt im Schnitt 5 bis 10 Jahre schon mit dem Gedanken.
Oh.
Wir haben natürlich Schnellschüsse, nicht? Wir haben natürlich eine 18-Jährige, die sagt, meine Freundin, die hat jetzt irgendwie mehr Brust gekriegt als ich, jetzt muss ich da mal direkt hingehen oder so. Aber der Durchschnittspatient sagt, wissen Sie, ich beschäftige mich damit schon ziemlich lange. Und dann wird heute natürlich das Internet befragt und dann irgendwann kommt der Schritt. Und man sieht, dass die Menschen bei dem Erstberatungsgespräch, wenn die reinkommen, zum Teil schon nervös sind, als würde es jetzt schon losgehen.
Mhm.
Weil die Zwille so lange gespannt ist.
Ja, weil es auch eine wichtige Entscheidung ist.
Ist es natürlich, auch. Ist ja. Es auch,
ne? Verhältnis Männer-Frauen?
Das sind 17% Männer.
Oh.
Es ist also steigend, wir hatten mal 11, also das ist über die letzten Jahre gestiegen, wobei das Spektrum der Dinge, die tun, bei Frauen und Männern tatsächlich doch sehr anders ist.
Ein junges Mädchen kommt rein und sagt genau das, was sie eben sagt, ich möchte meine Brust vergrößern, das ist vielleicht 18, 20 Jahre.
Ja.
Was sagen Sie so einem Mädchen?
Ja, es ist natürlich mein Beruf, nicht? Also wenn ich, das ist so, als ob Sie kommen und sagen, Sie möchten Ihren Porsche pink lackieren lassen und ich persönlich als Lackierer vielleicht finde, naja, wäre nicht meine erste Farbe und ich wäre auch froh, wenn meine Tochter, ich habe keine beim Sohn, aber mit 18 dann nicht sagt, ich möchte mir die Brust vergrößern lassen. Auf der anderen Seite, sie hat schon das Recht auf eine faire Beratung. Nicht? Meine Meinung zählt dort nicht. Also meine fachliche, ja. Ich bin ja kein Moralapostel. Also ich kann der Frau, die ist 18, die ist voll, ich kann dir das schon erklären alles. Ich erkläre das aber eben nicht so, dass ich sage, ach ja, das kann ich total verstehen. Also das muss wirklich mindestens ein Zähler. Das mache ich nicht. Sondern ich sage schon, das sage ich auch oft in der Beratung, diesen Satz, was würden Sie denn Ihrer Frau implantieren? Sagen die zum Beispiel zu mir. Ich kann mich gar nicht entscheiden jetzt mit den ganzen Implantaten. Was würden Sie denn Ihrer Frau? Dann sage ich, meiner Frau würde ich überhaupt gar nichts implantieren. Glauben Sie, dass ich möchte, dass die ein künstliches Implantat in der Brust hat? Und dann sagen die Patienten oft, ja, bei mir wollen Sie das implantieren. Sage ich, nein, Sie wollen das. Und es ist ein großer Unterschied. Wir müssen auch klar machen, dass wir das technisch, handwerklich gut machen. Die Verantwortung müssen wir aber beide tragen, muss auch der Patient mittragen. Das ist ein Teamwork. Und das ist eben auch das, wo in dem Buch mehrere Seiten drauf verwendet sind. Achtung, Sie als Patient übernehmen auch eine Verantwortung.
Mhm. Zu wie viel Prozent würden Sie sagen, ist es ärztlich indiziert, wo Sie sagen, da ist es ein definitiver Vorteil, wenn man etwas macht? Mhm. Und wie viel Prozent sind Schönheitsoperationen, wo Sie sagen, naja, also ist der Wunsch des Kunden klar, aber wenn ich das entscheiden würde, nö.
Oh, das sind viele. Das sind viele, wo ich sagen würde, ich persönlich, wenn es mich betreffe oder wenn es meine Freundin, meine Frau, meine, wer immer im Leben dort eine Rolle spielt, betreffe, mich würde es nicht stören. Aber wissen Sie, das hängt ja unheimlich viel mit der Art und Weise zusammen, wie Sie ein Problem wahrnehmen.
Mhm.
Das kennen Sie aus Ihrem Leben ja auch. Manche Dinge, wo vielleicht in Ihrem Familienumfeld jemand sagt, das ist so wichtig für mich. Und Sie denken, Mensch, warum? Also ich glaube nicht, dass ich mich da aufschwingen sollte, Bewertungen vorzunehmen. Mein Punkt ist ein anderer. Ich muss ja die untere Linie definieren, ne? Wo ich sage, so Achtung, da gehst du nicht mit. Wenn du da mitgehst, dann tust du was wirklich entgegen deiner Überzeugung. Das würden wir nicht tun. Aber diese Linie muss man auch erst mal finden für sich selber.
Mhm.
Und dann enttäuscht man eventuell auch eine Patientin, nicht? Indem man die wegschickt.
Kriegen Sie auch häufiger mal so Gegenwind, wo Leute sagen, ach du liebes Bisschen, das wird da so einer, ja, der Schönheitschirurg gelernt hat, den Frauen das Geld aus der Tasche zieht, aber gar nicht so ein richtiger Arzt ist. Das ist ja durchaus ein Vorurteil, was es ja gibt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja eine Menge Dinge, die von der Krankenkasse bezahlt werden, wo man rückschließen muss. Also ist das dadurch nicht auch ärztlich indiziert. Welche Operationen bezahlt eine Krankenkasse?
Zunächst erste Frage, der unseren Ruf, unser Image, auch unsere Art zu praktizieren als Arzt an der Stelle auch mal ärztlich hochzuhalten, ist ja ein Grund, warum ich auch Öffentlichkeit suche. Sie haben völlig recht, es gibt sehr viele Kollegen und Sie sehen das natürlich in bestimmten Ballungsgebieten mehr, woanders weniger, wo halt besondere luxuriöse Dinge, bei uns in Nordrhein-Westfalen vielleicht die Köhe, woanders die Maximilianstraße oder so, wo sich eben Leute ansiedeln, die tatsächlich wirklich sehr so arbeiten, wie Sie das jetzt beschreiben. Mich nervt das auch. Also ich positioniere mich ja auch dagegen. Ich sage immer, Leute, ihr habt alle mal Hippokrates geschworen und bitte nehmt das ernst. Wir sind und bleiben Ärzte, wir sind keine Beauty-Docs, keine Nasen- und Busenpäpste oder irgendein Quatsch. Wir sind auch keine Schönheitschirurgen im Übrigen, dies nochmal am Rande bemerkt. Wir sind Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie. Punkt. Als ich anfing, gab es noch Frauen, die mit 25 wirklich keine Brust hatten, wo die Krankenkasse gesagt hat, ja klar, auch eine Augmentation, also Vergrößerung mit einem Implantat übernehmen wir. Es hat unheimlich nachgelassen. In meiner Klinik, wo ich jetzt arbeite, ist das ja nur ästhetisch-kosmetische Chirurgie. Das heißt, wir haben mit Krankenkassen gar nichts zu tun, wir haben keinen Kassensitz, gar nichts, rein privatärztliche Tätigkeit. Und die Patienten zahlen diese Operation selber. Also bei mir ist die übernommene Kassenleistung null.
Okay, aber so grundsätzlich, sagen wir mal, Entfernung von Leberflecken, Verdacht beim Haut, also das gehört ja eigentlich auch mit dazu. Das bezahlt ja nichts.
Genau, genauso wie zum Beispiel die Brustverkleinerung.
Ja.
Also ich meine, es gibt 1 Million Gründe, im Buch sind auch ein paar Beispiele genannt. Also ich habe auch Patienten, die kommen, privatversichert sind das in meinem Fall, weil ich keinen Kassensitz habe, die kommen und sagen, ich habe eine Riesenbrust und ich bin wirklich nicht scharf auf die Narben, ich bin auch nicht scharf auf die OP. Aber wo ich vor allem mal nicht scharf drauf bin, ist mein Nackenschmerzen, mein Rückenschmerzen. Ich kann keinen Sport machen, ich finde keine BHs und so weiter. Das können Sie eigentlich nicht als ästhetische Operation bezeichnen. Und da sind die Kassen natürlich schon so, das geht oft über Gutachten und über langwierige Prozesse, aber da kann man sich schon helfen. Sie brauchen auf jeden Fall eine Assistance, Sie brauchen jemanden wie mich, der sagt, Mensch, ich führe Sie da durch, ich mache die Dokumente fertig und so. Aber da hat man eine Chance. Lipödem. Aktuelles Thema, nicht? Also das Lymphödem, Lipödem, diese entgleisten Stoffwechselstörungen, wo sie also unmögliche Fettansammlungen haben, da können wir sehr, sehr gut helfen. Aber es ist die geringste Zahl, das ist natürlich so.
Im Lesen bin ich über eine Zahl gestolpert, die fand ich wirklich erstaunlich, dass 40% aller Deutschen irgendwie ein Tattoo haben.
Ja, wir haben also interessanterweise, wenn Sie zum Beispiel die jungen Mädels nehmen, Brustvergrößerung, Lipos und so weiter. Ich bin schon manchmal drauf und dran zu sagen, jeder, der kein Tattoo hat, kriegt eine Flasche Shampoos, weil es ist wirklich so. Ich habe immer so gedacht, okay, ich bin 43, meine Frau ist 45, also ich lebe auch da ein bisschen in einer anderen Welt. Die ziehen sich ja dann irgendwann an einem Moment aus zur Untersuchung und dann habe ich bemerkt, Mensch, das hat unheimlich zugenommen. Und dann ging das los, dass ich schon beim Ausziehen sagte, na, mal gucken, was sie für ein Tattoo haben. Nicht? Und das ist also eine total natürliche Geschichte. Das habe ich so, ich habe selber kein Tattoo, aber ich habe auch ehrlicherweise nicht den perfekten Körper vielleicht dafür. Sehr wahrscheinlich ein bisschen albern aus. Und das ist tatsächlich so. Wir kennen die Zahl und wir wissen, dass sogar ein Drittel dieser Patienten mit dem Idee weiterer Tätowierung spielt. Also das ist tatsächlich, das ist enorm in der Gesellschaftsmitte angekommen. Sehen Sie ja selber auch, wenn Sie durch die Straßen gehen.
Aber viele sind doch wahrscheinlich, wenn Sie es mit 20 machen, mit 40 oder mit 50 überhaupt nicht mehr damit zu trieben, weil es ja auch den Zeitgeist trifft, der vor 20 oder 30 Jahren in war, aber heute längst.
Ja, die Sache ist ja so, wenn Sie mal in Ihr eigenes Leben zurückschauen oder ich jetzt so und man überlegt, durch irgendeinen Zufall habe ich mal in meiner alten CD-Kiste gekramt neulich. Ja. Und dann guckt man, was hat man für Musik gehört früher, was hat man dies gemacht, alte Klamotten, wollen wir gar nicht drüber reden. Ne? Mhm. Es ist ja selten eine Sache, beständig über Dekaden. Mhm. Und ob ich mir nun da eine Erinnerung dauerhaft in die Haut stechen lassen würde, weiß ich nicht. Im Übrigen kennen wir nicht nur die Zahl der Tätowierten, wir kennen auch die Zahl der Laserbehandlung. Mhm. Und da ist eben, sehen Sie natürlich auch, Tattoos gehen hoch, Laser geht hoch. Sie wollen die auch wieder loswerden zum Teil.
Das gehört auch mit zu Ihrem Leistungsspektrum?
Ja, wir haben eine Kooperation bei uns in einem Standort, Kölner Innenstadt, da führen wir auch in Zusammenarbeit eine Laserentfernungstherapie durch. Sehr schwierige, auch sehr schmerzhafte Behandlung, die ja auch nicht dazu führt, dass so ein Tattoo husch weg ist, sondern sehr langwierig und aufwendig und übrigens auch sehr teuer. Wesentlich teurer als die Tätowierung. Also da kann ich auch nur appellieren, wirklich gut nachdenken und auch an die jungen Menschen in sichtbaren Bereichen.
Kostet sowas? Ich habe gar keine Ahnung.
So eine Entfernung?
Ja.
Also wenn Sie zum Beispiel ein handflächengroßes Tattoo entfernen, sind Sie auf jeden Fall im vierstelligen Bereich unterwegs. Also jenseits der 1000 Euro. Und das Tattoo selber kostet ja einen Bruchteil. Nicht? Das kriegen Sie ja zum Teil, wenn die das irgendwo im Urlaub machen, also für 60 Euro oder sowas. Ne?
Wenn Sie sagen, wir müssen jetzt die Hitliste durchgehen, Top 3, was sind die drei wichtigsten?
Frau? Mann oder Frau?
Machen wir aber beide. Erstmal
also,
Frau.
Also Frau, Lipo, Fettabsaugung, Brustvergrößerung und Faltenbehandlung. Also wenn wir die Nicht-Operativen mit dazu nehmen, dann ist die Faltenbehandlung, Botox, Filler, dieser Komplex ist mit drin. Beim Mann ist es die Lidchirurgie, also Oberlid, Unterlid, Schlupflider und so weiter. Aber auch die Fettabsaugung ist da mit drin. Nase ist beim Mann auch noch relativ häufig. Und jetzt neu Haartransplantation. Das ist so ein semi-operativer Eingriff, ist nicht wirklich eine OP, aber sie können ja Haarfollikel transplantieren. Diese Bereiche, man sieht schon, klar, ich meine, die männliche Brust gibt es ja auch als Liposuktion, Indikation für eine Fettabsaugung. Aber sagen wir mal, die weibliche Brust ist natürlich nach wie vor bei den Frauen Körper, generell Körperform und da auch die weibliche Brust ist immer ein Renner gewesen. Immer
schon. Haben Sie eigentlich so als Hobby mal so herausfinden können, was sind es eigentlich für Typen? Sagen wir mal, bei mir ist jetzt erkennbar, ja, eine Haartransplantation, da fehlen eine Menge Haare.
Mehr fällt Ihnen nicht ein?
Aber es ist mir auch völlig wurscht. Also ich komme nicht in Frage. Sind es bestimmte Typen, aber alle, die Sternzeichen Jungfrau sind besonders eitel? Was sind das für Menschen, die grundsätzlich darüber nachdenken?
Man hat nach ein paar Jahren Berufserfahrung schon so eine Clusterbildung im Kopf, wie so, ne, dass man sagt, Mensch, guck mal, so ein bisschen Schublade hier, ein bisschen Schublade da. Und das sind sehr unterschiedliche Menschen. Also ich habe auch so eine Drei-Generationen-Theorie im Kopf. Die sehr jungen Patienten, die verhalten sich ganz anders als die mittelalten Patienten und wiederum ganz anders als ältere. Das hat ganz viel mit gesellschaftlicher Prägung zu tun. Also sie haben ein Altersphänomen. Junge, ja, die hören sich das alles an und dann gehen die raus und dann machen die den OP-Termin. Mittelalte, ich sag mal so in meinem Alter 40 bis 50, fragen oft, ja, was sind denn für Risiken und so, was kostet denn das Ganze hier, aha, okay und so. Dann sagen die, ja, ich denke nochmal drüber nach. Nach einer Woche sagen die, ja, alles klar, mache ich. Und die Älteren entschuldigen sich erstmal, dass sie kommen nicht. Also ich weiß ja gar nicht, was ich hier... Also, und dann sage ich immer, sie können sich total entspannen. Wir reden ja nur. Da sehen sie einen Unterschied. Sie sehen natürlich einen Unterschied zwischen einer bestimmten Gruppe, wie zum Beispiel Menschen, die... Unsere schwulen Patienten, die sehr eitel sind, die Männer sind sehr eitel. Die haben natürlich andere Needs und andere Sorgen und auch andere Wünsche als meinetwegen ein 56-jähriger Familienvater. Also es gibt schon Gruppen, wo man Stereotypen erkennen kann. Am allerwichtigsten ist, dass wir die filtern, wo wir die Wünsche nicht erfüllen können, wo wir das auch wissen, wo wir das herausfinden können. Weil die müssen wir ja irgendwie schützen und zwar vor uns natürlich auch, aber letztendlich auch vor dem unerfüllten Wunsch.
Nicht? Ja. Ich erkenne jetzt gerade eben erst die Tragweite Ihrer kurzen Bemerkungen. Mehr fällt Ihnen nicht ein. Sollte mir denn noch mehr einfallen?
Ich habe eine kleine Liste schon präpariert,
die gibt es. Okay, zahlen Sie mir einfach die Quersumme und dann reden wir, reden wir darüber, ob da was geht. Es ist ja ein tolles Thema, deswegen habe ich Sie auch eingeladen, weil ich weiß, dass es eine Menge Leute darüber nachdenken. Wenn Sie nicht selbst darüber nachdenken, kennen Sie jemanden, über den Sie dann lästern, dass er darüber nachdenkt, ohne das Phänomen wirklich genau zu kennen? Ja. Wenn jemand sagt, ja, ich denke darüber nach, also von der Schlupflidbehandlung bis hin zur Brust-OP oder Fettabsaugen. Dann rennen natürlich alle geistig ins Internet und gucken mal, wer kann das denn überhaupt? Und da gibt es ein paar, die werden oben stehen, wie immer im Ranking. Das sind wahrscheinlich die, die am meisten bezahlen.
Richtig.
Aber das müssen ja nicht zwangsläufig die Besten sein. Wie kann ich? Holzschnittartig, also wahnsinnig viel Zeit haben wir jetzt gar nicht mehr. Und sie müssen ja auch wieder raus, sie müssen ja wieder
an die Arbeit.
Wie kann ich das erkennen?
Also das Wichtige, Sie haben völlig recht, die Google-Geschichte und dieses ganze Werbezeug im Internet ist natürlich auch geldgetrieben. Mhm. Es gibt aber ein paar einfache Regeln. Und die Regeln sind zunächst einmal, dass man versteht, wie die Ausbildungswege sind. 6 Jahre Medizinstudium, dann bin ich Arzt. 6 Jahre Facharztausbildung, dann bin ich Facharzt für, was auch immer. Mhm. Und wir heißen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Das bedeutet, wenn ich zu einem Kollegen gehe und der ist Facharzt für XYZ, dann ist er da nicht ausgebildet im Bereich ästhetische und plastische Chirurgie. Das heißt, ich muss erstmal drauf schauen, hat er den richtigen Facharzttitel. Wenn ich nicht weiß, wo sehe ich das denn? Deutsche Gesellschaft für plastische Chirurgie. Internet gucken, Liste drin. Köln eingeben, Berlin eingeben, Hamburg eingeben, sehe ich die Kollegen, die da sind und dann schaue ich mir deren Seite an. Und jetzt habe ich vielleicht die fachliche Qualifikation mal so erfüllt. Jetzt habe ich noch 2 Möglichkeiten, 3 eigentlich, aber offline, es kommt später, Beratungsgespräch, Sie sind ja in der Online-Welt noch. Mhm. Online habe ich jetzt die Möglichkeit, ich gehe mal auf die Homepage, schau mir mal an, guck mir mal ein Video an von dem. Da muss ja auch eine Sympathie da sein. Das ist ja auch eine Sache, wo das Herz eine gewisse Rolle spielt. Das heißt also, gucke ich das an und denke, Mensch, also den Mann, wenn ich ein Problem nach der OP hätte, den würde ich Samstagabend um 22 Uhr anrufen. Oder die Frau. Weil da habe ich ein Vertrauen und da glaube ich auch nicht, dass der oder die sauer ist. Das mache ich jetzt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der dritte Aspekt ist Patientenbewertungsportale. Die sind uns Nutzen und Graus zugleich.
Wollte ich gerade sagen. Das kann
natürlich
in die Hose gehen. Ja.
Trotzdem ist es wichtig, dass solche Seiten auch eine Möglichkeit für Patienten geben, zu sagen, Mensch, der hat das toll gemacht, das ist ein unheimlich netter Typ und so weiter. Die können ja auch sogar Noten geben. Klar, vielen Kollegen missfällt das. Mir manchmal auch. Auf der anderen Seite ist das doch fair. Also ich meine, die Leute geben da eine Note ab und wenn ich dies zusammennehme, fachliche Qualifikation, persönlicher Eindruck, Empfehlung anderer Leute, dann habe ich ein gutes und rundes Bild.
Was würden Sie denn persönlich empfehlen? Das ist ja meistens deswegen, weil man selbst mit irgendetwas unzufrieden ist.
Ja.
Wir könnten ja sagen, red doch erstmal mit einem guten Freund, bevor du ins Internet gehst. Oder geh zu einem Psychologen oder geh direkt zu einem plastischen Chirurgen.
Also meine Erfahrung ist, dass wenn die Leute zu mir kommen, haben die immer alle schon recherchiert.
Okay.
Die haben immer alle schon online recherchiert. Und wenn wir im Gespräch sind, dann sind ganz viele der angehäuften Missverständnisse werden ganz schnell ausgeräumt.
Okay.
Also mein Tipp ist, diesen Zirkel aufmachen, fachliche Qualifikationen, sympathischer Eindruck im Internet und Empfehlungsmanagement angucken. Dann suche ich mir 3 raus. Habe ich auch im Buch extra so eine Tabelle hinten vorbereitet. Können Sie eintragen, wie weit ist die Entfernung zum Wohnort, also was eignet sich. Und dann würde ich 3 Beratungstermine machen. Sie müssen ja ein System schaffen. Ich sage meinen Patienten, es war schön, Sie kennenzulernen. War das Ihre erste Beratung? Mein Tipp ist, gehen Sie noch zu 2 Kollegen. Dann sagen die, ja, wollen Sie mich nicht operieren? Sag ich, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich möchte, dass sie sich aktiv entscheiden können. Und wenn die sagen, ich habe mich schon längst aktiv entschieden, ich möchte hier bleiben, das freue ich mich. Aber es ist nicht ein Muss, sondern die können auch sagen, ich hole mir einen Eindruck. Und dann sehe ich, der eine ist so, der andere ist so, der andere ist so. Und vielleicht jemand, der auch sagt, der Spannungs ist einfach nicht, das ist nichts für mich. Ich möchte lieber zu einer Frau. Kann ja sein. Und dann ist es gut, sie haben ein System und dann sagen sie, komm, jetzt mache ich eine Entscheidung. Das ist alles im Buch auch beschrieben, dieser Weg. Nadel im Heuhaufen finden und dann sagen so, komm her, Commitment, jetzt mache ich das, Attacke und dann macht man auch die Operationsplanung.
Ganz grob für eine einfache Anwendung. Ich bin Privatpatient. Wie viel Budget sollte ich denn so haben?
Wenn Sie jetzt über Operationen reden, dann fangen Schönheitsoperationen, Oberlidstraffung, um mal bei Ihnen zu bleiben als Mann, 2200 Euro, da geht die Welt so los. Das ist so Einstiegspreisniveau für eine kleinere Operation. Und das geht natürlich nach oben, haben Sie im Grunde genommen keine Grenzen. Wenn Sie eine Bauchdeckenstraffung machen, sind das bei 10.000 Euro. Wenn Sie einen Facelift machen, sogar deutlich auch mal mehr. Also es muss eine gute, fachlich gute Investition sein, aber sie ist auch eine Investition. Wir haben heute Finanzierungsmodelle, alle möglichen Dinge. Also da gibt es tolle Lösungen. Auf der anderen Seite ist und bleibt es ein Luxusprodukt. Das heißt, bitte auch nur machen, wenn man sich's leisten kann. Verschulden für sowas, das ist nun wirklich auch keine gute Lösung.
Das Wichtigste habe ich schon getan. Ich habe mir nämlich dieses Buch durchgelesen. Und wenn Sie darüber nachdenken, dann empfehle ich Ihnen, machen Sie das. Die Investition ist jetzt relativ klein. Das ist 18 Euro im Vergleich zu einer Investition. Ist das quasi ein Klacks. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es macht richtig viel Sinn. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Alles Gute.
Sie hörten Health TV Podcast. Moderation der Sendung Gesund Lesen, Axel Ling. Sprecherin Monika Herle. Health TV Podcast 2019.